Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Börsentag. Ich habe hier eines der prominentesten Gesichter heute, nämlich Heiko Thieme, internationaler Anlagestratege. Heiko, schön, dich zu sehen. Haben uns ein Weilchen nicht gesehen, viel online gesehen, aber endlich mal wieder persönlich.
Das macht viel Spaß und ich freue mich auf die nächsten 10 Minuten.
Absolut, das ist gut. Das müssen wir mal schauen, ob Heiko Thieme das in 10 Minuten hinbekommt. Ich bekomme das hin, mal sehen. Ich habe viele Fragen. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Viele Unsicherheitsfaktoren. Anleger haben sich in letzter Zeit zurückgehalten. Der DAX ist ein bisschen runtergegangen, hat sich jetzt wieder mal erholt. Wo siehst du denn die Märkte aktuell? Mehr Risiken oder mehr Chancen?
Die Chancen sind größer als die Risiken, aber das Umfeld ist grottenschlecht. Sowohl die Politik, die Wirtschaft. Man kann alles nennen, man kann nur negative Sachen da hervorholen und dennoch kommt Heiko Thieme zum Schluss, das ist die Chance.
Weil du Politik ansprichst, was läuft denn da schief und zwar in Deutschland oder überall?
Überall. Fangen wir mit Deutschland an. Die Ampelkoalition versucht eine Planwirtschaft einzuführen. Das war das Ende der sogenannten DDR. Kein weiterer Kommentar dazu. USA steht auf der Kippe. Wir haben in einer Woche die Refinanzierungsfrage im Kongress. Wenn sie nicht durchkommt, ist Amerika zwar nicht pleite, aber Moody's hat es ja schon angekündigt, das Rating steht in Gefahr. Wir haben eine Wahl in einem Jahr. In einem Jahr wissen wir, ob Joe Biden wiedergewählt wird oder ob ein anderer, ein Republikaner rankommt. Und der heißt, wenn man so will, Donald Trump. Ich nenne ihn einen Kriminellen, bin da sehr direkt. Seine Prozesse sprechen für sich. Amerika hat für mich fast jede Hochachtung verloren als Land, als Führungsmacht, wenn man so will. Das, was sich dort politisch abspielt, ist im Grunde genommen nicht zu akzeptieren. Auch die Diskriminierung innerhalb der Bevölkerung, schwarz gegen weiß etc. etc. Da gibt es erhebliche Probleme. Dennoch bin ich für Amerika positiv.
Du hast lange ja selber in den USA gelebt. Die Wall Street ist natürlich der Inbegriff. Jetzt ist die Wall Street auch gut gelaufen. Bist du optimistisch für 2024, gerade weil es auch ein Wahljahr ist?
Wahljahre sind generell gut, die zweitbesten Jahre. Das Vorwahljahr ist das Beste, das haben wir jetzt schon gesehen. Wir erholen uns jetzt. Standard Poor's 500 Index hat ja am Freitag die 4.400-Marke technisch bedingt genommen und ist wichtig für die Markttechniker. Ich betrachte nur die Markttechniker, aber richte mich nicht danach. Aber die werden wohl ein Kaufsignal jetzt rausbringen. Es sei denn, am nächsten Freitag bricht alles zusammen von der politischen Seite. Dann müssen wir wieder durchatmen. Wir haben einen Konflikt, nicht wahr, in Nahost, nicht wahr? Der Krieg mit der Hamas und Israel, der jetzt etwas anders gesehen wird als vor 2 Wochen noch. Da durfte man ja gar nichts sagen, nicht wahr, was nicht pro Israel war, sondern man musste immer nur auf der Seite stehen, sonst wäre man antisemitisch, was natürlich nicht stimmt. Palästina hat auch ein Recht der Selbstbestimmung und des Lebens, wenn man so will. Dann haben wir den Krieg in der Ukraine, nicht wahr? Dann gibt es einige. Herr Kujat, nicht wahr, sagt zum Beispiel, unser höchst rangierender General in der NATO, Russland ist gut aufgestellt, nicht wahr? Die Ukraine kann den Krieg nie gewinnen. Das wirft Fragen auf. Ich bin kein Experte. Ich schaue mir nur an, was die anderen machen. Ich bin ja als Anlagestratege dazu geneigt, mir es anzuhören und dann mich zu fragen, stimmt das oder stimmt das nicht?
Jetzt haben wir viel über die geopolitischen Dinge gesprochen. Lass uns mal zur Zinspolitik kommen. Auch ein wichtiges Thema an den Märkten. Wir haben gerade eine Zinspause bei der EZB, bei der Fed. Glaubst du, dass wir auch den Höchststand der Zinsen schon erreicht haben oder kann da noch mal was kommen?
Wir sind auf dem Plateau. Ich habe ja mal den Kilimandscharo bestiegen vor einigen Jahren. Ich war 2006 war es. Da gibt es 2 Gipfel. Da gibt es den Kilman Point. Und dann gibt es nochmal den Uhuru-Gipfel, der ist noch etwas höher. Und genauso könnte es bei den Notenbanken sein zurzeit. Wir haben den Zinsgipfel erreicht. Ob wir jetzt noch die 0,25% Erhöhung bekommen, das liegt, und da zitiere ich Jerome Powell, den Chef der Notenbank USA, der sagt, es hängt von den Daten ab. Und immer wieder bezweifelt die Presse, zu der du ja auch gehörst, dann die Strategen, nicht wahr, zu denen ich mitgehöre, immer wieder, jedes Wort wird 3-mal umgedreht. Man muss einfach nur mal hinhören. Man hat in der Notenbankseite von Frau Lagarde Seite Klartext gesprochen, genauso Klartext von Frau Yellen hat man gesprochen und genauso von Paul. Und die sagen, es ist datenabhängig. Wir haben ein einziges Ziel, die Inflation wieder zu drücken, und zwar auf 2%. Das dauert etwas. Vor 2025 ist nicht der Fall, aber das kann hinhauen.
Bist du optimistisch, dass die Inflation nächstes Jahr schon auf einen Level wirklich auch gedrückt wird, das wieder erträglich ist, und sinken dann auch die Leitzinsen wieder?
Schau mal, wir waren bei einer Inflationsrate von 10% oder mehr. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen oder unter der Hälfte, bei 4% schon. Auch in Europa wird es besser, auch in Deutschland wird es besser. Es gibt da immer wieder Hiccups sozusagen, mit denen können wir leben. Wir müssen mit denen quasi leben. Aber der Trend der Inflationsrate geht nach unten. Die 2,0-Marke vor 2025, nein, die Richtung stimmt zwar, wir können die 3% oder darunter kommen, vielleicht auch sogar bis 2026. Ich kann damit leben, denn wir sind in einer normalen Zeit angekommen. Jeder redet von der neuen Zeit, nein. Die Ausnahme war 2008 und danach der Negativzins in Europa und der Nullzins in den USA. Das hat es in der 5000-jährigen Zinsgeschichte nicht gegeben. Das habe ich mit dir schon diskutiert, mit anderen diskutiert, gesagt, verschuldet euch so hoch, ihr könnt als Staat. Hat man leider nicht gemacht. Jetzt muss man höhere Zinsen zahlen. Aber wir kommen auf die Normalität. Das heißt, 10-jährige Anleihen um 4% bis 5%. USA ist klar, in Europa 4%. Damit kommen wir aus.
Ich gebe dir jetzt mal ein paar Anlageklassen und du sagst mal, was du darüber denkst. Jetzt Einzelaktien oder ETFs?
Beides.
Und dann eher Einzelaktien in Europa oder USA?
USA ist teurer, aber hat mehr Liquidität, wenn man so will. Deutschland ist historisch gesehen um 10-15% unterbewertet, hat aber auch enorme Probleme, wie ich schon sage, Stichwort Planwirtschaft.
Schwellenländer interessant?
Jein. Schwellenländer als Bouquet ja, als Einzelländer, man kann nach Brasilien gehen, Argentinien würde ich weglassen, aber da würde ich sagen, das Augenmerk sollte sich in erster Linie, nicht wahr, auf die Hauptmärkte fokussieren. Das ist Europa und die USA für mich. Europa mit 15% gewichtet, Amerika mit 20% gewichtet, das sind 25%. China darf man nicht vergessen, egal was man von Herrn Xi hält, bis zu 5% kann man dort investieren. Und Japan, auch wenn es veraltet ist als Bevölkerung, ist immerhin die drittgrößte Wirtschaft der Welt, ist noch berechtigt für 10% und dann sind wir bei 50%. Und wenn wir das haben, die anderen 50%, die streue ich in Einzeltitel, maximal 3%, nicht wie Warren Buffett 40% in einem Wert zu haben. Ich würde das alles streuen, je nachdem, wo die Aussehen sind. Und die Aktien, die ich kaufe, sind antizyklische Werte. Ich kaufe keine Trendfolge. Das, was gestiegen ist, ist für mich aus meiner Empfehlungsliste raus, was gerade um 20%, 30%, 50% oder 80% gefallen ist, wie zum Beispiel Siemens Energy, da greife ich zu. Ich weiß, es gibt Risiken, aber das dürfte schon größtenteils in Kursen drinstecken.
Bei Anleihen sind die Renditen gestiegen, jetzt wieder interessant?
Anleihen sind interessant, gerade in Amerika, wo man 5% kriegt, denn ich war jetzt nicht mehr unter 5%, nur man hat ein Währungsrisiko, was Sie wenigstens ansprechen. Der US-Dollar ist von der Kaufkraft, was ich betrachte, das ist ein 5-Jahres-Zyklus oder länger, von der Kaufkraft her gesehen, was der Warenkorb in New York vergleichbar mit Frankfurt oder jetzt Hamburg nimmt, der ist ungefähr um 15-25% teurer in den USA. Also der Dollar könnte fallen. Wenn ich jetzt also Anleihen kaufe und verdiene meine 5% und dann verliere ich 10 oder 15% der Währung, dann habe ich weniger. Also eine Mischung wäre richtig, nur ich bin kein, im Grunde genommen, festverzinslicher Mann. Nur Bargeld kann man natürlich jetzt halten, um es zu parken. Ich habe zurzeit die Bargeldposition von 20% auf 10% reduziert und gesagt, ihr könnt fast voll investiert sein. Der Privatanleger muss ja nicht voll investiert sein. Der Privatanleger übrigens, und das ist interessant hier in Hamburg zu sehen bei der Messe, der hat bessere Karten, wenn er Gier und Angst wegsteckt. Das ist das größte Problem. Damit kämpfen wir immer wieder. Und wenn er zu viel will, es gibt ja hier auch einige, die offerieren, dass du mit 1.000 Euro im Jahr, bis zum Jahresende übrigens, 8 Millionen verdienen kannst. Das hieß, wenn man das stimmen sollte, dann könnte man ungefähr die gesamte Welt besitzen und noch mehr in einem Jahr. Und ich biete denjenigen an, die das, diese Offerte machen, ein 10 Millionen kriegen die von meinem Taschengeld. 10 Millionen kriegen die von mir, wenn es einer schafft, bis zu Weihnachten aus diesen 1.000 Euro, nicht wahr, 8 Millionen zu erzielen. Wenn sie es nicht schaffen, dann kriege ich nur 100.000 Euro. Also meine Wette heißt 10 Millionen gegen 100.000 Euro. Ich bin mir sicher, die Chancen für mich sind bei 99,999%.
Ich glaube auch, dass du da recht hast. Was denkst du zum Bitcoin?
Bitcoin hat für mich keinen Wert, aber Wertloses kann auch Werte haben, wird gehandelt. Es gibt viele Dinge, die wertlos sind, werden gehandelt. In der Kunstszene, nicht wahr, wenn ich ein Bild habe, weiß gemalt, mir einen Punkt drauf, kriegst du heute 40 Millionen dafür. Meine Enkeltochter macht das genauso, die kriegt noch keine 40 Millionen. Das ist jetzt, ich bin natürlich eine Kunstbanause damit automatisch abgestellt. Ich lebe ja teilweise, ich bin noch hauptwohnsitzmäßig in den USA, aber lebe ja teilweise in der Dali-Stadt, nicht wahr, in Cadaqués. Das war ein begnadeter Künstler, nicht wahr, aber weg von der Kunst zu den Fakten, was man machen kann hier. Bitcoin wird bleiben, das habe ich immer schon gesagt. Und als Bitcoin über 20.000 war, sagte ich, auch wenn ich meine, es ist nichts wert, ihr könnt es anfangen zu kaufen, aber bitte 1% reicht voll und ganz. Und wenn Cathy Wood recht hat und sie sieht es auf 1,5 Millionen, dann bin ich mit 1% noch ganz gut bedient. Wenn ich bei 20.000 investiere, da kriege ich ungefähr das 75-fache. Das heißt also, ich kann klotzig dran verdienen, wenn ich das mache. Und dann habe ich 75% von meinem Portfolio mit 1% erreicht, nicht zu gierig werden. Also kleinste Summen, ja, ich sage nicht immer nein, man kann ja sagen, nur substanziell, es macht keinen Sinn, denn die Banken werden ihre Autonomie vom Gelddrucken und vom Geldproduzieren sich nicht wegnehmen lassen. Und wir wissen nicht, wer Nakamoto ist. Sofern ich Nakamoto nicht getroffen habe, ist für mich Bitcoin keine Anlage, aber man kann auch in Nichtanlagen investieren. Ich investiere in Whisky zum Beispiel, ist auch keine richtige Anlage. Wenn es nicht klappt, dann kann man es trinken, also das hat noch einen Vorteil dabei. Bei Bitcoin weiß ich nicht, was man macht, aber ich habe nichts dagegen, auch bei 37.000, nur bitte in Maßen.
Wenn du an Immobilien denkst, siehst du da mehr Chancen oder Risiken gerade?
Vonovia ist ein Kauf. Vonovia ist günstig um die 20 Euro herum. Soll ich mich mit Einzelobjekten beschäftigen, ist mir zu kompliziert, dauert auch zu lange. Aber Immobilien werden einen Boden finden. Sie sind ja schon erheblich gefallen. Ich würde jetzt Büroräume kaum ins Betracht ziehen. Besonders wenn sie 20 oder 30 Etagen haben, dann muss man lange an der Schlange stehen, am Fahrstuhl etc. etc. Aber Wohnimmobilien längerfristig, da sind Chancen drin. Nur ich decke es ab mit Vonovia um 20. Zielrichtung für mich ist 30 Euro plus Zeitraum, ungefähr 18 bis 24 Monate. Man muss auch Zeit haben an der Börse. Und nicht nur denken, das schnelle Geld kann man nur über Nacht verdienen. Nein, man muss auch Ruhe, wie Kostolani sagt, man muss auch mal schlafen können mit Aktien, aber nicht permanent. Denn ich nutze die Volatilität aus, weil die Börse nicht einseitig nur nach oben geht, sie geht zwar langfristig nur nach oben. DAX-Index 50.000 im Jahre 2050, bleibt meine Prognose. Nur ich nutze die Chancen aus. Und als der DAX jetzt ausgeatmet hat, war meine Prognose 14.500, würde nicht unterschritten werden. Habe Glück gehabt. Andere sprachen dann schon von 11.000, 10.000 und so weiter, sagen die Welt untergehen. Das sehe ich nicht. Wir haben ein Riesenproblem in der Welt. Umwelt haben wir gar nicht besprochen zurzeit. Wir haben so viele Probleme. Ich komme gerade von meinen Enkeln in Cambridge her. Nicht wahr? Den Enkeln steht eine brillante Zukunft voraus, das, was wir haben. Wir haben künstliche Intelligenz noch nicht besprochen. Das wird vieles verändern. Ich habe vor 30 Jahren die Uhr vorausgesagt in meinen Vorträgen gesagt, wir werden eine Uhr haben. Da können Sie mit alles abhören, Ihre ganzen Börsenkurse abhören, können Sie Fernsehen mitsehen, alles machen. Die Uhr gibt es mittlerweile. Meine Prognosen mittlerweile dauern einige Jahrzehnte. Und da bleibe ich bei drei fest. Obwohl ich jetzt 80 Jahre alt bin, ich werde zwar nicht mehr erleben, aber in Gedanken kann ja jeder sich nochmal dran erinnern. Der Heiko Thieme, der war damals schon auch ein bisschen Visionär und Optimist.
Du hast mir jetzt so ein paar Themen kurz noch geklaut. Ich habe noch drei Fragen. Also KI-Aktien?
KI-Aktien, ja, nur Nvidia ist mir ein bisschen zu teuer jetzt. Ich springe auf keinen Zug, ich habe sogar eine Lehrposition dort gehabt. Die Sache ist, die KI ist interessant. Wird es eine ähnliche Pleite werden wie beim neuen Markt um die Jahrtausende? Nein. Da gibt es echte Unternehmen. Nur nicht alles kaufen, was sich KI nennt. Das ist so wie bei den Umweltwerten. Nicht wahr? Jeder kauft grün, ESG ist mittlerweile außen bei vielen Fonds und Profis, die sagen, Kinder, das lohnt sich nicht, was wir da definieren. Die Welt hat Probleme. Natürlich ist die Umwelt ein Problem. Aber wir können sie mit einer Brechstange lösen. Nicht? Es ist falsch, Atomkraftwerke abzuschaffen und das mit Braunkohle zu ersetzen. Ich meine, das ist ein Schildberger Streich par excellence, den wir in Deutschland kreieren. Und wenn über 80% der Welt anders agiert, da sollte man auch mal ein bisschen nachdenken. Also kurzum, es ist faszinierend, diese Herausforderungen zu sehen, aber es gibt Lösungen. Deswegen mache ich ja jeden Tag bei mir eine einminütige Short, eine Minute nur, mit einer Idee. Ich darf ja nicht sagen Empfehlung, ich muss jetzt eine Idee nennen, damit jeder machen kann, was er will. Und das kommt eigentlich ganz gut an. Und dann haben wir unseren Club und da haben wir viele Diskussionen, wie diese auch. Also ich versuche noch in meinen jungen Jahren sozusagen, früher waren Leute mit 80 für mich alte Leute, heute sehe ich das etwas anders.
Und so fit wie du bist, kann man das auch anders sehen. Noch zwei Gedanken, Rüstungsaktien.
Es gibt Leute, die sagen, ich kaufe keinen Rüstungswert, nicht wahr? Ohne jetzt Namen zu nennen. Ja, mein Gott, nochmal, Rüstungswerte verteidigen unsere Freiheit. Was nutzt es mir denn, wenn ich keine Waffen habe und der Russe marschiert bei uns rein? Da brauche ich ja nur ein Luftgewehr mitzunehmen, weil wir keine Waffen mehr haben. Nein, wir müssen uns bewaffnen. Man könnte sogar sagen, es ist für die Umwelt entscheidend, weil sie vielleicht Kriege vermeiden. Ich bin gegen Kriege. Muss ich ganz klar sagen, aber ich bin gegen ein totalitäres Regime. Wenn du einen Krieg nennst und kriegst 8 Jahre Gefängnis dafür, da möchte ich, da kann ich nicht leben, da ich ja kein Blatt vor den Mund nehme. Ich kann es mir leisten, das zu sagen, was ich denke.
Wie sollen sich Anleger jetzt für die nächsten Monate positionieren?
Ich hatte es schon gesagt, bis zu 15% Europa, das heißt primär im DAX, weil er für mich am greiflichsten ist, aber es gibt auch andere Werte im restlichen Europa, die man sich angucken kann. Ich war zum Beispiel die Ørsted. Ørsted ist ein Windparkunternehmen, eins der führenden. Haben Pech gehabt mit der Hoffnung, dass sie also Gelder kriegen von den USA in New York. Da ist es eingebrochen von 50 Euro, war schon mal weit höher, und dann auf 33 gefallen. Dann kommen dann bei mir einige Anrufe oder Fragen, wie konnten Sie sowas empfehlen? Ich kaufe ja mich immer nur einen in drei Tranchen. Wenn ich eine Aktie kaufe, ist sie mindestens 20% gefallen. Mindestens. Teilweise jetzt 50% oder mehr. Und dann muss sie noch mal weitere 15% fallen, um die nächste Tranche zu kaufen. Und das, so pervers es klingt, und die dritte Tranche kommt erst dann, wenn sie nochmals 15% gefallen ist. Und dann hoffe ich, dass das der Tiefpunkt ist. Nicht immer stimmt dies, aber in den meisten Fällen habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gehabt. Und es ist eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Strategie. Aber Herrgott noch mal, im Endeffekt zählt das Endergebnis.
Und mit 80 Jahren hast du ja auch viel Erfahrung und kannst dann aus einem reichhaltigen Erfahrungsschatz auch schöpfen.
Und dir Glückwunsch für deine vielen Interviews, die ich gerne sehe. Ich kann dir nur gratulieren. Wir werden zusammen in New York, da hast du gerade angefangen. Also es geht eine ganze Weile her und weiterhin viel Erfolg.
Danke dir, lieber Heiko. Ich beobachte dich natürlich auch immer und ich freue mich, dass wir beide so einen guten Weg gegangen sind.
Alles Gute.
Dankeschön an Heiko Thieme, internationaler Anlagestratege. Schauen Sie mal auf seine 60 Sekunden jeden Tag und unterstützen Sie ihn auch. Danke für heute, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.